Und Immanuel Kant entwickelt das Ganze noch weiter. Da erreicht die Metaphysik auch ein neues Stadium. Es geht jetzt überhaupt gar nicht mehr um die Dinge, sondern um unsere Vorstellung von den Dingen.
So viel zu der übergeordneten Aufgabe erstmal. Konkret will sie die Bedingungen von Erkenntnis, deren Möglichkeit, aber auch Grenzen erforschen und natürlich festlegen. Es ist ja eine Wissenschaft.
Hallihallo, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu dieser besonderen Sendung. Besonders nicht nur, weil wir diese Woche live aus Peru quasi senden, wo wir der bekannteste und beliebteste Podcast sind. Nicht nur besonders, weil ich einen wie immer geschätzten Kollegen an meiner Seite habe, nämlich den Noah. Yay!
Ja, moin, liebe Menschen, herzlich willkommen zu dieser neuen Infoserie, ist das ja quasi. Und ich freue mich, heute ein bisschen in die Abgründe der Philosophie reinstolzieren zu können. Heute allerdings eher als Fernaufnahme. Vielleicht wundert ihr euch, warum der Ton ein bisschen anders ist. Ich bin nämlich mit dem Fuß irgendwie, weiß ich nicht, umgeknickt hängen geblieben oder weiß ich nicht. Ich werde einfach alt und deswegen heute eine Fernaufnahme, weil ich kann nicht laufen.
Ja, und ich bin halt in Peru, deswegen Fernaufnahme.
Genau.
Ja, Noah hat es gerade eben schon gesagt, die neue Serie startet heute, unsere Philosophie-Serie. Und da will ich euch als allererstes mal abholen, bevor wir in die heutige Folge rein starten. Wie haben wir die Serie so aufgebaut? Wir werden uns heute mit dem Begriff der Philosophie auseinandersetzen und mit dem Fach der Philosophie, also dem universitären Fach, und gucken uns mal an, wie das gegliedert ist. In der nächsten Woche werden wir dann ein bisschen eine Reise durch die Geschichte der Philosophie machen. Und in den Folgen, die danach kommen, werden wir uns dann immer einzelne philosophische Etappen, Themen, Begriffe, wie auch immer, raussuchen und das zum Schwerpunkt der Sendung machen. Allerdings wollen wir heute als allererstes mal starten, euch überhaupt zu erzählen, was Philosophie denn eigentlich ist. Und da hat der Noah, glaube ich, eine Definition vorbereitet.
Genau, richtig. Die Philosophie oder auch in der griechischen Sprache Philosophia, also die Weisheitsliebe, ist nämlich die Lehre vom Erkennen und Wissen und die Prinzipien- und Methodenlehre der Einzelwissenschaften, als deren Ursprung und Rahmen sie angesehen werden kann. Also ihre Erkenntnisse gewinnt sie unter anderem mithilfe der logischen, analytischen, dialektischen, diskursiven und hermeneutischen Methode, in neuerer Zeit auch in Zusammenarbeit mit den empirischen Wissenschaften, die wir ja schon aus der Psychologie kennen. Genau, und zu ihren heutigen Disziplinen gehören zum Beispiel die Logik, die Ethik, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Ich kenne sie beispielsweise aus meinem Studiengang, aus der Wirtschaftsethik, die Ästhetik spielt da eine Rolle, aber auch die Wissenschaftstheorie, die wir heute ein bisschen näher beleuchten werden.
Und was ist denn, du hast eben von hermeneutisch gesprochen, was ist denn hermeneutisch beziehungsweise die Hermeneutik?
Ah, das ist eine gute Frage. Warte, ich müsste es googeln, also um jetzt hier keinen Scheiß zu erzählen, weil es gibt so viele, es gibt ja auch die Ontologie, es gibt die Epistemologie, also super viel, aber die Hermeneutik ist die Lehre von der Auslegung und Erklärung, beziehungsweise das Verstehen von Sinneszusammenhängen in Lebensäußerungen und so weiter. Genau, also eigentlich eine Theorie der Interpretation, könnte man sagen.
So ist es, genau. Also das ist natürlich jetzt erstmal unheimlich viel, was Philosophie, jetzt sage ich immer noch Psychologie, was Philosophie alles so sein soll. Und für die heutige Sendung haben wir das ein bisschen geordnet und haben uns orientiert an dem universitären Fach der Philosophie. Und dieses universitäre Fach ist eigentlich erstmal in drei ganz große Bereiche gegliedert.
Welche denn?
Ja, zum einen in die theoretische Philosophie, dann in die praktische Philosophie und dann gibt es auch noch sogenannte neuere Disziplinen. Und genau so haben wir heute auch die Sendung aufgebaut. Wir werden also jetzt gleich im ersten Teil euch einen Einblick geben in die Fächer der theoretischen Philosophie, im zweiten Teil in die Fächer der praktischen Philosophie und im dritten Teil beleuchten wir dann einige neuere Disziplinen der Philosophie.
Also drei Grundpfeiler quasi jetzt in unserer heutigen Folge, aber so. Generell ist das ja nicht unbedingt so, ne? Die Philosophie hat ja ganz verschiedene Disziplinen, die sie bedient. Kennst du da ein paar und kannst uns ein paar erläutern?
Naja, also da darf man vielleicht nicht so den Fehler machen, immer von Disziplin zu reden, weil Disziplin innerhalb eines Fachs ist natürlich ein sehr universitärer Gedanke, dass man den in Disziplin einteilen kann. In der wirklichen Anwendung überschneiden sich ja natürlich alle möglichen Fächer. Und da geht es auch nicht so sehr um irgendwelche Disziplinen, sondern da geht es tatsächlich mehr um grundsätzliche Haltungen oder Denkrichtungen oder Denkschulen, über die dann philosophiert wird. Das ist ja auch das, was wir in der Folge dieser Serie thematisieren wollen. Heute geht es ja nur um den Aufbau der universitären Philosophie sozusagen.
Okay, das bedeutet, wir starten mit einem Feld in der universitären Disziplin und oder in der universitären Philosophie quasi, hast du ja gesagt, ne? Und da wären wir ja eigentlich schon so ein bisschen beim Thema Logik, oder?
Ja, also in der Tat, dann starten wir mit Logik einfach mal rein. Logik ist auf jeden Fall, genauso wie Noah das ja auch gesagt hat, ein Fach der theoretischen Philosophie und gilt als so die allgemeinste Disziplin der Philosophie und ist auch Grundlage jeder Argumentation, also wirklich jeder Argumentation und damit auch jeder Wissenschaft. Das ist die Lehre des richtigen Schließens. So kann man das auch nennen. Und in der Logik, in der einfachsten Art der Logik, ist alles gleich aufgebaut. Es geht nämlich darum, dass immer zwei Prämissen eine sogenannte Konklusion bilden. Beispiel, Prämisse Nummer 1, alle Menschen sind sterblich. Prämisse Nummer 2, Sokrates ist ein Mensch. Konklusion, also ist Sokrates sterblich. Das ist Logik gemäß des Faches der Philosophie. Die Konklusion also enthält keinerlei Information, die nicht schon in den Prämissen enthalten ist. Sie fügt also kein Wissen hinzu, sondern zieht lediglich einen Schluss. Und dieses Prinzip, das lässt sich auf jedes Beispiel übertragen. Das macht oder daran kann man auch sehen, dass in der Logik selbst es überhaupt gar nicht um Inhalte geht, sondern einzig und allein um die Form, in der Inhalte präsentiert werden, sozusagen. Und da gibt es natürlich im Laufe der Zeit auch so eine Entwicklung in der Logik. Das, was ich jetzt eben als Beispiel genannt habe, ist noch eine sehr einfache Form von Logik. Und wenn wir mit der Entwicklung mal anfangen, ganz früh einsteigen. Aristoteles ist ja für euch, für viele von euch ein Begriff, werden wir später in der Serie auch noch ausführlicher drüber reden. Der hat sehr viel in der Logik sich auch Gedanken gemacht und entwickelt. Und seine Logik, die er entwickelt hat, nennt man Syllogistik. Und in der Syllogistik gibt es vier Arten von Aussagen. Es gibt einmal die allgemein bejahenden Aussagen. Ein Beispiel dafür wäre, alle Menschen sind sterblich. Das ist eine allgemein bejahende Aussage. Dann gibt es allgemein verneinende Aussagen. Zum Beispiel, kein Mensch hat Flügel, ist eine allgemein verneinende Aussage. Dann gibt es partikulär bejahende Aussagen, zum Beispiel, einige Menschen sind Griechen, und partikulär verneinende Aussagen, zum Beispiel, einige Menschen sind nicht männlich. Das sind also vier unterschiedliche Aussageformen, die man dann auch auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verknüpfen kann. Zwei Prämissen, eine Konklusion, so wie ich das vorhin auch gesagt habe. Das ist jetzt erstmal noch eine sehr einfache Form von Logik. Allerdings bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war diese recht einfache Logik das Vorherrschende in der Philosophie. Und Ende des 19. Jahrhunderts kam es dann zu einer kleinen Revolution in der Philosophie, selbstverständlich zu einer philosophischen Revolution. Es gab auf einmal andere Denker, die bestimmte Sachen anders gesehen haben. Und neben allen anderen möchte ich da zwei erwähnen, nämlich Bertrand Russell und Gottlob Frege. Die haben nämlich die Logik sozusagen neu gestaltet und daraus ist dann die sogenannte formale Logik hervorgegangen. Und in der formalen Logik gibt es verschiedene Stufen. Eine Form oder auch die erste Stufe der formalen Logik ist die sogenannte Aussagenlogik. Hier ist es so, könnt ihr euch fast schon denken anhand dessen, was ich eben gesagt habe, dass nicht die Aussage selber untersucht wird, sondern die Beziehung von Aussagen zueinander sind sozusagen das Forschungsobjekt. Also, wenn wir uns folgenden Satz angucken, Peter ist ein Mann oder eine Frau. Peter ist keine Frau, also ist Peter ein Mann. Hier stehen die drei Satzteile in einer Beziehung zueinander und hier wird eben untersucht, ob diese Beziehung, in der sie zueinander stehen, logisch ist und so sein kann. Denn in der Aussagenlogik ist die Gültigkeit einer Gesamtaussage einzig und allein auf den sogenannten Junktoren. Junktoren sind Verknüpfungen. Und es gibt ganz viele verschiedene, aber die wichtigsten Junktoren, vier Stück an der Zahl, ist entweder die Negation, wie in dem Satz Peter ist keine Frau, oder die Konjunktion. Konjunktion ist das und oder auch eine echte Verbindung genannt. Alle Teilsätze müssen zutreffen, also Peter ist ein Mann und keine Frau. Das wäre eine Konjunktion. Dann gibt es auch noch die Disjunktion. Das ist das oder. Mindestens eine Aussage muss zutreffen. Peter ist ein Mann oder eine Frau. Eins von beiden. Und dann gibt es auch noch die Subjunktion. Das ist eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Aussagenlogik. Dann gibt es auch noch die Prädikatenlogik. Das ist eine Erweiterung der Aussagenlogik. Da geht es um die innere Struktur der Aussage. Nicht um den Inhalt, sondern um die innere Struktur. Zum Beispiel in dem Satz, alle Athener sind Griechen. Da gibt es zwei Bestandteile. Und ein Bestandteil, der über den etwas ausgesagt wird, nämlich alle Athener. Und ein Prädikat. Das ist nicht grammatisch gemeint, sondern philosophisch, sind Griechen, wäre hier das Prädikat. Und jetzt kann man die Prädikate auch noch unterscheiden, beziehungsweise ein Teil des Prädikates, nämlich alle, nicht des Prädikates, sondern des anderen Satzteils, alle Athener, jetzt habe ich es so, die beinhalten einen sogenannten Quantor. Und der Quantor, da gibt es auch wieder unterschiedliche. Hier haben wir den sogenannten Allquantor. Alle ist nämlich ein Allquantor. Es gibt auch noch ein Existenzquantor. Das wäre mindestens einer. Das ist also eine Mengenangabe. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Bereiche in der Logik, zum Beispiel die Modallogik. Die beschäftigt sich nicht mit einzelnen Aussagen, sondern mit sogenannten Möglichkeiten. Dann gibt es auch noch die deontische Logik, die untersucht die formalen Beziehungen normativer Sätze. Und dann gibt es auch die mehrwertige Logik, die beschäftigt sich mit mehrwertigen Aussagen, also Aussagen, die nicht nur ein Aussagengehalt haben. Und zu der Logik gibt es noch zwei, drei andere kleine Bemerkungen zu machen. Zum einen ist es ganz interessant, dass die Logik so eine große Rolle in der Philosophie spielt, dass auch interessante Bilder dazu entstanden sind. Und zwar gibt es ein Bild aus einem ganz interessanten Buch, ein Bild von Gregor Reisch. Das ist in dem Buch Margarita Philosophica erschienen, was 1503 veröffentlicht wurde. Und das Bild hat den Namen Typus Logicae. Und das ist eine Jagdszene auf den ersten Blick, das Bild. Und interessant ist, und mit diesen Begriffen kann der Noah mit Sicherheit auch was anfangen, auf diesem Jagdbild sind zwei Hunde drauf zu sehen. Und diese beiden Hunde, der eine heißt Veritas und der andere heißt Falsitas. Das kommt einem aus dem Studium, aus der Statistik schon mal bekannt vor, verifizieren und falsifizieren.
Genau, und Karl Popper.
Genau, und diese beiden Hunde jagen einen Hasen. Und der Hasen heißt Der Hase heißt auf dem Bild Problema. Und der Jäger, der die Logik symbolisieren soll, der ist mit einem Schwert bewaffnet. Und dieses Schwert heißt Syllogismus. Da haben wir wieder den Syllogismus nach Aristoteles. Also auch in Kunst und Bildsprache zu finden, das Thema Logik. Und ja, abschließend zu diesem Abschnitt will ich euch einfach noch ein paar wichtige Personen nennen, die im Bereich der Logik Forschung betrieben hat. Aristoteles, haben wir schon gehört, der hat die Syllogistik entwickelt. Dann kennt man wahrscheinlich auch noch den Namen Cicero, der hat die griechische Logik ins Lateinische übertragen. Dann gibt es auch Gottfried Wilhelm Leibniz, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Der hat die ersten Ansätze geliefert zu einer symbolischen Logik. Georg Cantor hat die Mengenlehre entwickelt und Gottlob Frege hat die moderne Aussagen- und Prädikatenlogik entwickelt. Ja, also ein sehr, wie soll ich das sagen, ein sehr spezielles Fach in der Logik. Ich brauchte erstmal einen Augenblick, als ich mir das alles so durchgelesen habe und mich mit dem Fach beschäftigt habe, um akzeptieren zu können, dass es hier nicht um Inhalte geht und dass auch ich, wenn ich Beispiel lese, mich lösen muss von den Inhalten, sondern nur auf die Struktur schauen muss. Das ist gar nicht so einfach. Das waren jetzt natürlich auch ganz einfache Sätze. An der Universität in der Philosophie werden natürlich komplizierte politische Aussagen beispielsweise sich vorgenommen und die in ihre Satzbestandteile zerlegt. Da gibt es dann auch, könnt ihr euch im Internet mal angucken, wenn euch das interessiert, da gibt es auch für jedes Wort oder für bestimmte Arten von Satzteilen so komische Zeichen, die man dann mit Verknüpfungszeichen verbinden kann. Da stehen dann nachher gar keine Buchstaben mehr, sondern nur so eine Zeichenfolge und anhand derer soll man dann erkennen können, ob diese Logik auch den logischen Gesetzen folgt oder ob dort irgendwelche Widersprüche drin versteckt sind.
Interessant.
Ja.
Okay. Also auch sehr umfangreich, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es so tief quasi schon geht im Thema.
Naja, also
aber das
jetzt macht weiß.
Euch gefasst darauf, ne? Was dann im Folge des nächsten Jahres quasi auf euch zukommt.
Genau,
sehr
genau.
Viel vertiefendes Wissen. Und ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, die Philosophie. Da geht's viel um Auseinanderbauen, ne?
Ja, und ich wollte gerade sagen, da du das jetzt weißt, wie tief das reingeht anhand der Logik, das ist ja eine erste Erkenntnis. Und genau. Ich glaube, mit dem Thema Erkenntnis können wir auch direkt weitermachen.
Richtig, genau. Die Erkenntnistheorie quasi, auf die ja irgendwie alles fußt, oder auch Epistemologie genannt, geht natürlich den Fragen nach den Voraussetzungen für Erkenntnis, dem Zustandekommen von Wissen, wir kommen nämlich gleich noch auf die Wissenschaftstheorie zu sprechen, und anderen Formen von Überzeugungen nach. Und dabei wird untersucht, was Gewissheit und Rechtfertigung eigentlich ausmacht und welche Arten oder welche Art von Zweifel an welcher Art von Überzeugungen objektiv entstehen. Es geht also um die reine Erkenntnis und was da eigentlich ist. In der Erkenntnistheorie geht es um das Bestimmen eines angemessenen Verhältnisses von Mensch und Welt und derer verschiedenen Formen des Erkennens. Also wie betrachten wir die Welt eigentlich? So viel zu der übergeordneten Aufgabe erstmal. Konkret will sie die Bedingungen von Erkenntnis, deren Möglichkeit, aber auch Grenzen erforschen und natürlich festlegen. Es ist ja eine Wissenschaft. Diese Grenzen schlagen sich natürlich in den Fragen nieder, die das Verhältnis von erkennendem Subjekt, also dem Mensch, und erkanntem Objekt, also das Objekt, was in der Welt quasi da identifiziert wurde, ob das ein Baum, eine Biene oder der blaue Himmel ist, erklären. So, was sind jetzt eigentlich die Ziele dieser Erkenntnistheorie? Das ist ja erstmal sehr viel Kontext, den ich euch geliefert habe. Einerseits soll natürlich die Natur, ihr Ursprung und der Umfang der menschlichen Erkenntnis geklärt werden. Hierfür ist allerdings die Bedingung, dass wir über Erkenntnis verfügen. Verwirrend, oder? Andererseits soll die Möglichkeiten von Erkenntnis bestimmt und gesichert werden. Und hierbei wird auf die Zweifel an der Möglichkeit von Erkenntnis reagiert. Also es ist sehr viel auseinandergeklüselt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Es geht also grundsätzlich darum, was erkennen wir eigentlich? Was ist die Frage nach dem, was ist das? Das ist, glaube ich, eher so im Vordergrund. Natürlich ist die Erkenntnistheorie nicht die Erkenntnistheorie themselves, sondern ist quasi eine analytische Theorie, könnte man sagen, die sich natürlich auch mit thematischen Fragen auseinandersetzt. Und da konnten jetzt 5 leitende thematische Fragen in meiner Recherche identifiziert werden. Und zwar, die erste ist, wie gut müssen die Gründe für meine Meinung sein, damit ich etwas weiß? Also vielleicht könnt ihr das da schon mal ein bisschen besser greifen, was ich gerade eben erzählt habe.
Also das auch, berührt dann ja quasi auch die Frage, was Wissen überhaupt ist, oder?
Ja, natürlich, klar. Ja. Das hängt tatsächlich verknüpfend miteinander zusammen. Also du hast vorhin schon angesprochen, dass es in der Philosophie nicht immer abgegrenzte Disziplinen geht, sondern um Denkschulen, die ineinander verknüpft, verwoben und auch miteinander interagieren. Und so ist das natürlich mit der Erkenntnistheorie, die liegt sehr, sehr weit zurück in der Antike quasi, wurde die ja geprägt nach meinem Verständnis und darauf fußt sehr, sehr viel, ne? Also neben der Erkenntnistheorie auch die Anthropologie, da kommen wir später nochmal zu, aber auch die Wissenschaftstheorien ansetzen, die dann später irgendwann im, ich glaube, 19. Jahrhundert von Karl Popper maßgeblich beeinflusst wurden, ne? Also falsifizieren und verifizieren. Aber kommen wir zurück zu den leitenden thematischen Fragen. Die zweite Frage ist, auf welche Weise sind Begründungsketten innerhalb eines Meinungssystems strukturiert? Also hier geht es um Argumentation. In welcher Beziehung stehen die Erkenntnistheorie und die kognitive Psychologie? Aha, hört, hört. Beziehungsweise kann die Erkenntnistheorie in die kognitive Psychologie überführt werden. Denn wir wissen ja auch, Wissen oder Erkenntnis wird durch kognitive Prozesse erzeugt. Wie wird mit Skepsismus, also der Skepsis in der Erkenntnistheorie umgegangen? Ist das wirklich gerade das, was ich hier sehe, wahr? Oder ist es natürlich von uns in einer gewissen Art und Weise influenced? Ne? Wir wissen ja, alle Wahrnehmung ist auch ein subjektives Thema und nicht nur ein Thema der objektiven Haltung. Und die letzte Frage, wie wirken die Quellen des Wissens, also Wahrnehmung, Erinnerung, aber auch Introspektion, also uns von innen erkunden, die Induktion und das Schlussfolgern, sowie die Bezeugung durch andere. Also da hat jemand was behauptet, etwas bezeugt, etwas gesehen und kann, man kennt ja den Zeugen im Gericht quasi. Wie wirkt das auf die Erkenntnistheorie ein? Das sind so die leitenden Fragen, die dahinter stehen. Und Tobi, du hast vorhin schon über Wissenschaft ein bisschen gesprochen, ich ja auch.
Ja, Wissenschaft ist doch die Wissenschaft, oder nicht?
Ja, genau, richtig. Das ist die Wissenschaft quasi. Nee, die Wissenschaft, genau, also Wissen wird ja geschaffen und Wissen wird ja auch durch Erkenntnis geschaffen, nämlich in der Regel durch Empirie, also Erfahrung oder Reproduzierbarkeit, auch im wissenschaftlichen Kontext. Und dementsprechend ist die philosophische Wissenschaftstheorie quasi damit auch verknüpft. Und die
Da fällt mir gerade die philosophische Frage ein, wenn du gerade sagst, Wissen wird geschaffen, ne?
Ja.
Das bedeutet ja, dass Wissen etwas Menschengemachtes ist und Wissen in der Natur ansonsten nicht vorkommt, wenn das geschaffen werden muss, oder?
Das bedarf auf jeden Fall einer analytischen Untersuchung eines Philosophen, würde ich sagen. Zum Glück sind wir Psychologen. Aber ich würde sagen, dass es auch Wissen innerhalb der Natur gibt. Also Naturgesetze sind doch wahrscheinlich auch objektiv gesehen eine Wissenschaft für sich selber, ne?
Ja,
Naturwissenschaft. War das schon eine erste philosophische Frage?
Oder Wissenschaft? Also die Frage bei den Naturwissenschaften ist ja, glaube ich, tatsächlich, die Naturgesetze, die gibt es ja zweifelsohne. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Hase beispielsweise, glaube ich, nichts weiß über das Thema Erdanziehungskraft. Und das ist ja
gar nicht der
Naturgesetze. So, und trotzdem er das nicht weiß, ist natürlich die Erdanziehungskraft vorhanden. Und trotzdem hat der Hase kein Wissen darüber, obwohl er ihr unterliegt. Deswegen, nach der Definition, dass Wissenschaft, da ein Hase keine Wissenschaft betreibt, kann ein Hase ja eigentlich auch nichts wissen.
Weiß ich nicht.
Ich meine, der Hase sagt ja auch selber, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, aber
aber guck mal, eine Pflanze weiß ja auch, dass sie quasi Richtung Sonne wachsen muss.
Ja, das ist ja,
ne, das ist ja auch wieder so ein Naturgesetz, was Wissen tatsächlich darstellt. Jetzt wissen wir aber, okay, eine Pflanze hat nicht unbedingt Intelligenz, ja, beziehungsweise eine kognitive Verarbeitung.
Dann will ich gerade mal sagen, alles das, was bei uns den Reflexen unterliegt, muss ich darüber wissen oder funktioniert das auch ohne Wissen, ein Reflex?
Das ist die Frage. Also das ist sehr hochinteressant tatsächlich. Das ist eine philosophische Fragestellung.
Ja, also ich bin der Meinung, dass solche Sachen auch ohne Wissen existieren und das Wissen, was menschengemachtes ist, aber tatsächlich weiß ich jetzt auch nicht, was das philosophisch bedeutet. Meine Meinung. Wahrscheinlich bräuchten wir jetzt wirklich einen Philosophen. Aber mach mal weiter, sonst sind wir hier, sonst gehen wir uns hier stundenlang.
Tatsächlich könnten wir mal meine Freundin Jack einladen, die ist Philosophin.
Vielleicht bietet sich das irgendwann ja mal an.
Oder meine Freundin Luise, sie ist auch Philosophin tatsächlich. Stuckadierte Philosophen. Aber ist ja auch egal, wir wollten über die Wissenschaft und dadurch auch die Wissenschaftstheorie reden. Und das ist eine Spezialisierung der Erkenntnistheorie. Deswegen ist das unmittelbar miteinander verknüpft. Diese Wissenschaftstheorie beschäftigt sich nämlich im Grundkonsens mit den Voraussetzungen, den Methoden und Zielen von Wissenschaft und ihrer Form der Erkenntnisgewinnung. Also jetzt mal, ich würde sagen, ganz klar übersetzt, qualitatives und quantitatives Forschen könnte man hier als Beispiel geben. Allgemein gesprochen geht es darum, eine Theorie zu entwickeln, die erklärt, was Wissenschaft eigentlich ist und welche Charakteristika diese Theorie aufweist. Charakteristisch sind vor allem Fragen, wodurch sich die von Wissenschaftlern angewendeten Methoden, ihre Regeln, die getroffenen Aussagen und so weiter als wissenschaftlich in Anführungsstrichen auszeichnen. Anders gefragt, was also beispielsweise eine wissenschaftliche Methode, eine wissenschaftliche Erklärung, eine wissenschaftliche Theorie und so weiter von anderen Methoden, Erklärungen und Theorien unterscheidet und auszeichnet. Die wissenschaftliche Methode stellt einen Weg zur Gewinnung von Erkenntnis dar. Daher ist Wissenschaftstheorie der philosophischen Erkenntnistheorie, die sich ja mit allen auch allgemeineren Formen und Möglichkeiten der Erkenntnis beschäftigt, zu ergänzen bzw. zu subsumieren, heißt es, und historisch als Teil dieser traditionellen Disziplin zu sehen. Wobei Denkschule passt hier wahrscheinlich wieder besser als Disziplin. Dabei geht sie auch gewissen Fragen nach, nämlich grundlegenden Fragen der Erkenntnistheorie und spezialisiert diese natürlich auf den Kontext Wissenschaft. Hier sind philosophische Kernfragen zum Beispiel, sind die Theorien sicher? Wie können Theorien gefunden und überprüft werden? Haben soziale Bedingungen auf diese Theorien Einfluss? Inwieweit tragen die Wissenschaftler auch Verantwortung? Hier ist so eine gewisse Frage nach Ethik auch im Hintergrund zu spüren. Fragen nach der Abgrenzung zum Beispiel aber auch, also befasst sich die Wissenschaftstheorie ausschließlich mit wissenschaftlichem Wissen? Ist das so? Oder ist das auch anderes Wissen, was da quasi thematisiert wird? Und des Weiteren möchte die Wissenschaftstheorie natürlich auch ihre Kernziele so ein bisschen klären. Also Methoden der Wissenschaft klären, Reichweiten und Grenzen, aber auch die Verlässlichkeit der Wissenschaft abschätzen. So viel erstmal zur Wissenschaftstheorie. Ein relativ komprimierter Block, würde ich sagen, den wir auch in unserem universitären Studium nahegelegt bekommen. Also wir sind alle auch ein Stück weit philosophisch, wissenschaftstheoretisch orientiert, ausgebildet, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, hieran kann man schon erkennen, so an den ersten Fächern, die wir euch zeigen, warum wir hier und da auch in unseren Sendungen immer mal wieder gesagt haben, dass die Philosophie quasi die Mutter aller Wissenschaften ist, weil quasi die Philosophie überhaupt ja sich erstmal überlegt hat oder festgelegt hat, was denn Wissenschaft überhaupt ist und wie Wissenschaft betrieben wird.
Genau, richtig. Aber eine Wissenschaft, die mir jetzt so damals als Kind in den Kopf gekommen ist, war immer so Chemie, Mathe, Physik. Und es gibt ja auch in der Philosophie eine gewisse Art von Physik. Das ist jetzt, glaube ich, nicht die Physik, die wir kennen, sondern die Metaphysik, aber auch die Ontologie. Und über die möchtest du uns ja jetzt quasi.
Ja, genau. Also ganz richtig, so viel kann ich schon mal spoilern. Die Metaphysik hat jetzt nicht direkt was mit dem Schulfach Physik zu tun, was wir eben halt so kennen. Aber ja, wir sind zunächst mal in dem Fach der Metaphysik, Ontologie, werdet ihr nachher merken, kommt so ein kleines bisschen später dazu. Und diese Metaphysik war jahrhundertelang die grundlegende Disziplin der Philosophie. Denn das ist auch so ein bisschen das Fach, was so stereotypisch immer gedacht wird, wenn man an Philosophie denkt, weil hier halt so diese Fragen, die man so als sehr philosophisch findet, diskutiert wird. Also was ist das Wesen des Seienden? Warum existiert die Welt überhaupt? Besitzt der Mensch eine unsterbliche Seele? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, was können wir Menschen über diesen Gott überhaupt wissen? Und solche ganzen Fragen werden eben halt in dem Fach der Metaphysik diskutiert. Also die Metaphysik befasst sich mit dem Seienden, also mit allem, was ist, wobei man zunächst mal erstmal sagen muss, dass eigentlich jede Wissenschaft sich mit einem Teilbereich des Seienden auseinandersetzt. Und da habe ich, Noah guckt gerade so ein bisschen fragend, da habe ich so ein paar Beispiele auch mitgebracht, um das mal zu verdeutlichen. Zum Beispiel die Physik. Noah hatte sie eben schon angesprochen. Die Physik fragt nach den allgemeinen Gesetzen der Natur und der Körper, könnte man so abstrakt sagen. Mhm. Wohingegen die Biologie zum Beispiel, die untersucht die Eigenschaften und Bedingungen des Lebens und der Lebewesen. Die Linguistik fragt nach der Struktur der Sprache. Die Geschichtswissenschaft nach den Ereignissen und Zusammenhängen der Weltgeschichte und die Metaphysik fragt nicht nach einzelnen Teilbereichen, sondern fragt nach dem Seienden als solchen, also nach dem großen Ganzen, wenn man so will. Also diese per Anhalt durch die Galaxis, ne? Die Antwort auf alles ist 42. Das ist also irgendwie so ein Thema, natürlich nicht mit der Antwort 42, aber das ist irgendwie so ein Thema, was in dieses Fach Metaphysik reingehört. Also
42 und 12. Das ist immer die Antwort.
Und 7. Wieso 12 und 7?
Also, weil 12 immer, nee, 12 ist 12, war das nicht so, irgendwie so? Oder nee, die Antwort auf alles ist 12 und 12, so, und die 7, warum auch immer, weil die 7 einfach eine Glückszahl ist.
Also bei Per Anhalt durch die Galaxis ist es nur die 42. Ja, gut. Ja, die Metaphysik, die fragt also, was jedes Seiende auszeichnet, und zwar nicht aufgrund irgendwelcher besonderen Eigenschaften, sondern einzig und allein deshalb, weil es ist. Und wenn wir da jetzt auch mal so ein bisschen geschichtlich vorgehen, für Platon, das ist ja ganz lange her, altes Griechenland, ist nämlich das eigentlich Seiende nicht die Dinge, die wir vor uns haben, wie jetzt zum Beispiel ein Tisch oder ein Monitor oder ein Laptop, was auch immer, sondern einfach das Allgemeine. Und dieses Allgemeine wird auch als die Universalien bezeichnet. Über die Existenzart der Universalien gab es in der Metaphysik lange einen Streit, und da haben sich auch zwei Lager herausgebildet, wenn man so will. Das gibt auf der einen Seite die Nominalisten. Die Nominalisten sagen, es gibt nur Einzeldinge, und nur diese einzelnen Dinge kann ich eben halt auch irgendwie benennen und irgendwas damit machen. Und dann gibt es auch die Realisten, und die Realisten sagen, auch diese Universalien haben Realität. Und die Metaphysik selber, mittlerweile, die lässt sich auch in zwei Teile unterteilen, eigentlich schon seit längerer Zeit, nämlich einmal in die allgemeine Metaphysik und in die spezielle Metaphysik. Und die allgemeine Metaphysik ist die Lehre vom Sein und von den Grundstrukturen alles Seienden. Und die wird auch, jetzt kommen wir zu dem Begriff Ontologie genannt. Die allgemeine Metaphysik ist also dasselbe wie Ontologie. Die spezielle Metaphysik hingegen untersucht die Seinsweisen einiger spezieller Seinsbereiche, die über die Naturerfahrung hinausgehen. Da habe ich so ein paar Beispiele, weil das jetzt natürlich erstmal sehr abstrakt klingt. Die spezielle Metaphysik hat auch mit übersinnlichen Geschichten zu tun und gliedert sich in drei Teilbereiche. Einmal in die sogenannte rationale Theologie, da geht es um die Lehre vom Sein Gottes. Dann gibt es die rationale Psychologie, da geht es um die Lehre vom Sein der Seele und ihrer möglichen Unsterblichkeit. Und dann gibt es noch die rationale Kosmologie, da geht es um die Lehre vom Anfang und Ende der Welt. Heute spielt die spezielle Metaphysik nur noch eine historische Rolle tatsächlich. Daher wird die Metaphysik heute auch hauptsächlich als Ontologie bezeichnet, was ja der allgemeinen Metaphysik entspricht. Wenn wir so ein bisschen weiter in die Neuzeit gehen, dann stoßen wir irgendwann auf René Descartes. Auch ein bekannter Psychologe, mit dem beginnt so ein bisschen die Neuzeit, und es ändert sich auch die Rolle der Metaphysik. Sie gerät jetzt viel mehr in die Abhängigkeit der Erkenntnistheorie, über die Noah gerade gesprochen hat. Und jetzt wird also die Frage gestellt, wie denn, ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, wie unser Wissen überhaupt zustande kommt. Und somit eigentlich auch indirekt die Frage, wie denn Metaphysik überhaupt möglich ist. Das liegt daran, dass in unserer Weltbetrachtung mittlerweile oder auch in der damaligen Zeit von Descartes schon die Bedeutung allen Wissens jetzt nicht mehr bei Gott liegt, sondern im Subjekt. Und aus das Subjekt, also das ich selber, werde also so langsam zum Schlüssel für die Deutung der Welt. Und Immanuel Kant entwickelt das Ganze noch weiter. Da erreicht die Metaphysik auch ein neues Stadium. Es geht jetzt überhaupt gar nicht mehr um die Dinge, sondern um unsere Vorstellung von den Dingen. Und daraus, aus dieser Zeit, aus dieser Denkweise leitet sich auch ab, der Beobachter bestimmt das Beobachtete. Den Satz kennen wir ja. Also von Immanuel Kant kommt es letzten Endes auch, dass unsere Beobachtungen hängen von unserer Beschaffenheit als Beobachter ab.
Quasi so ein bisschen die konstruktivistische Richtung, die da eingeschlagen wird, ne? Wir sind die Betrachter unserer Welt und erschaffen dementsprechend
ja, unsere Welt. Ja, genau, in die Richtung geht das auf jeden Fall. Gibt es noch einen neuen Drive, noch eine neue Veränderung in der Metaphysik, so ab dem 20. Jahrhundert, die zurückzuführen ist auf Ludwig Wittgenstein, den kennt vielleicht auch der ein oder andere. Der hat nämlich den Schwerpunkt auf die sprachliche Repräsentanz des Seienden gelegt. Also hier wird geguckt, ja, wie ist die sprachliche Repräsentanz der Dinge, die es denn da so gibt? Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, Dinge, für die wir keine Worte haben, gibt es die überhaupt? Das wäre dann in dem Fach so eine spannende Frage. Heute in der Neuzeit sozusagen werden in der Metaphysik vor allen Dingen ja beispielhaft solche Fragen diskutiert. Wie sind Zuordnungen wie Notwendigkeit, Aktualität und Möglichkeit zu verstehen? Was bedeuten die? Was bedeuten Einteilungen wie Einheit, Vielheit und Allheit? Wo läuft die Trennung zwischen abstrakt und konkret? Das sind so Fragen, mit denen sich die Ontologie heute beschäftigt. Und wenn ich in die Geschichte schaue, ein paar Namen habe ich ja schon gesagt. Wichtige Metaphysiker waren unter anderem Platon, Aristoteles natürlich, Thomas von Aquin, René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz. Das als kurzen Einblick in die Metaphysik und die Ontologie.
Schön, vielen Dank dafür. Du hast gerade eben schon mal so ein bisschen über die Sprachphilosophie tatsächlich geredet.
Und da würde ich Wittgenstein und so.
Richtig, der Herr Wittgenstein, der ja auch unter anderem die Sprachphilosophie sehr geprägt hat, aber nicht nur er war das, sondern halt auch Russell oder auch Frege, der Gottlob.
Gottlob Frege.
Frege, genau.
Ich habe da mal eine Frege.
Ja, das sagt wahrscheinlich der Schwabe, ich hätte da mal eine Frage. Aber wie dem auch sei, dann würde ich gerne an der Sprachphilosophie mal ein bisschen anknüpfen.
Dann sprich doch.
I do. Die beschäftigt sich nämlich mit allen philosophischen Perspektiven rund um das Thema Sprache. Haha, wer hätte es gedacht?
Ja, und damit sind wir dann auch durch mit der Sprachphilosophie.
Nein. Nein, also genauer gesagt analysiert sie und reflektiert sie über den Ursprung, die Entwicklung, das Wesen und die soziale Funktion von Sprache. Das hat so ein bisschen was von Kommunikationspsychologie, wenn ich da mal einhaken darf, weil die beschäftigt sich ja auch mit dem Wesen und der sozialen Funktion von Sprache, aber guckt sich auch an, wie entwickelt sich eigentlich so die Sprache, beziehungsweise die Sprachwissenschaft hängt da ja auch noch mal ein bisschen mehr drin. Da kommen wir aber gleich zu. Die Sprachphilosophie thematisiert nämlich den Menschen als Träger von Sprache, weil wir sprechen und kommunizieren, ja. Und interessant ist auch, die ersten sprachphilosophischen Ansätze lassen sich bereits auf die Antike zurückführen, obwohl diese Disziplin eigentlich eine sehr junge Disziplin der Philosophie ist oder eine Denkschule der Philosophie. Die kam nämlich erst im 20. Jahrhundert auf den Tisch. Und wie man es vorhin schon gehört hat, die Sprachphilosophie ist natürlich im universitären Kontext, da hätte man es natürlich auch nicht geglaubt, natürlich sehr weit verbreitet und mit den Sprachwissenschaften sehr eng verknüpft. Obwohl es so scheint, dass die Sprachphilosophie ein relativ enges Feld der Philosophie ist, verblüfft man aber schnell, wie groß die Richtungswege sind, die Sprachphilosophie geht. Zugänge zur Sprache finden vor allem Themen wie die analytische Philosophie, das ist ja eigentlich quasi, worauf so ein bisschen auch die Erkenntnistheorie fußt und die Wissenschaftstheorie, die philosophische Anthropologie, also die Menschenkunde, da kommen wir im dritten Teil nochmal zu, also bleibt schön dran, der Strukturalismus und die Semiotik, also die Zeichenlehre, aber auch die Sprachkritik spielt da eine ganz wichtige Rolle. Einer der wichtigsten Verknüpfungspunkte, den hat Tobi gerade eben schon mal angesprochen, ist immer noch die analytische Philosophie, die entscheidend von Ludwig Wittgenstein geprägt wurde, nämlich mit dem Tractatus Logico-Philosophicus.
Natürlich.
Aus dem Jahre 1921. Die analytische Philosophie bezieht sich natürlich auf die Grundannahmen, dass die Untersuchung von sprachlichen Phänomenen sämtliche philosophische Problemstellungen lösen kann. Also frei nach dem Gedanken, Kommunikation ist alles, können dadurch auch Probleme gelöst werden. Das ist so erstmal ein kleiner Abriss zur Sprachphilosophie, die natürlich unglaublich groß ist, dadurch, dass sie so viele Richtungswege hat. Und damit halt in verschiedenen Denkschulen quasi sich verankert hat. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, Kommunikation ist alles. Deswegen spielt das in der Erkenntnistheorie eine Rolle, in der Wissenschaftstheorie, in der Ontologie, in, weiß ich nicht, in der Logik, eigentlich in allem, weil da quasi per Sprache auch Erkenntnisse kommuniziert, geformt, geprägt und weitergegeben werden.
Ja. Jo. Ich würde einfach mal behaupten, damit haben wir euch die wichtigsten Fächer der theoretischen Philosophie einmal kurz erläutert. Und dementsprechend ist es jetzt, glaube ich, Zeit zum kurzen Durchatmen mit der
Wir sind nämlich wieder am Start mit der Late Machado Playlist. Das ist unsere Playlist für euch auf Spotify. Und heute lasse ich mal dem lieben Tobi den Vortritt, um den ersten Song auf die Playlist zu setzen.
Das ist ja unfassbar. Ich fühle mich geehrt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, ich setze als ersten Song von den Wildflowers das Lied Headline auf die Playlist.
Geil.
Ja, ich empfehle euch, liebe Brainies, beim Autofahren dieses Lied zu hören. Das ist ein hervorragendes Autofahrlied, am besten so auf der Landstraße. Diese Musik rein, perfekt.
Also der perfekte Soundtrip, genau. Der perfekte Soundtrack für einen Roadtrip, das wollte ich sagen.
Genau, der perfekte Soundtrip für einen Roadtrack.
Genau, richtig. Mein Lied ist tatsächlich ein bisschen gegensätzlicher. Das solltet ihr euch vielleicht anhören, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt. Das ist von Imagine Dragons und heißt Dream. Und Träume sind ja eigentlich auch ein wichtiger Bestandteil in der Philosophie, könnte man vielleicht sagen.
Ja, solange es ethische Träume sind.
Das glaube ich nämlich auch, solange sie ethisch korrekt sind. Und da wären wir auch schon beim Thema Ethik und Metaethik. Ethik habt ihr wahrscheinlich schon im Religionsunterricht gehabt, oder? Wenn ihr praktische Philosophie in der Realschule oder auf dem Gymnasium oder der Hauptschule hattet, so wie ich, da wurde das Thema Ethik tatsächlich ein bisschen breiter diskutiert. Das ist nämlich die Lehre vom Handeln gemäß der Unterscheidung von Gut und Böse. Der Schwerpunkt oder Gegenstand der Ethik ist die Moral. Wer hätte es gedacht? Hier spielen wahrscheinlich auch die Moralstufen nach Kohlberg vielleicht so ein bisschen eine Rolle in der heutigen Zeit, wenn ihr im praktischen Philosophieunterricht setzt. Also vielleicht habt ihr da auch mal Berührungspunkte mit. Wenn nicht, bringt das doch gerne mal an. Als Ethiken können demnach Theorien bezeichnet werden, die sich mit den verschiedenen Aspekten des Phänomens Moral auseinandersetzen. Nun gibt es jedoch zu diesem Phänomen sehr unterschiedliche Zugangsweisen. Insofern lassen sich auch verschiedene Typen von Ethiken bzw. auch Moraltheorien voneinander abgrenzen. Zum einen gibt es da die normativen Ethiken, die moralische Urteile formulieren und begründen. Zum anderen existieren die deskriptiven Ethiken, die keine moralischen Urteile fällen, sondern ihr Gegenstand die Moral in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen beschreiben. Des Weiteren gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Metaethik. Sie ist eine eigene Disziplin im Fachbereich Ethik und hat das Ziel, die begrifflichen Grundlagen für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen Moral bereitzustellen. Die Metaethik bildet insofern eigentlich die Grundlage sowohl für den normativen als auch für den deskriptiven Zugang zu Moral. Also verbindet das Ganze, könnte man sagen. Und ist damit praktisch gesehen eigentlich in der Philosophie eine Argumentationsanalyse für die drei folgenden Grundfragen bzw. Streits.
Es kommen die Grundfragen.
Genau, im ersten Disput geht es um den Kognitivismus gegen den Non-Kognitivismus. Hier geht es um die Frage, ob etwas nur erkannt oder befürwortet wird. Auch geht es darum, ob moralische Sätze wahrheitsfähig sind. und ob es bindende Geltungsansprüche für Normen gibt oder halt auch nicht. Also quasi könnte man da so ein bisschen Gesetze formulieren. Zweitens, der Streit von Realismus gegen Antirealismus. Hier wird die Frage behandelt, ob es objektive Werte fernab von subjektiver Wertevorstellungen gibt. Das dritte wäre der Streit von Moral versus Amoralismus, Relativismus und Nihilismus. Tobi, Nihilismus, da werden doch deine Ohren spitz.
Ja, da habe ich gleich hochgeschaut, als ich das Wort gehört habe.
Hier geht es um die Frage, ob man überhaupt moralisch sein soll und warum man moralisch sein soll. Also doppelt quasi.
Nee, wieso? Das ist, sind ja das eine ob und das zweite genau. Ist ja warum. Das sind ja zwei Richtig. Unterschiedliche Fragen.
Warum soll ich das sein und ob das überhaupt notwendig ist, ist hier die Frage. Ja. Also auch quasi Themen, die so ein bisschen das Recht berühren heutzutage. Natürlich auch Gesetze, Normen und so weiter. Und da bist du ja quasi eher so ein bisschen am Start mit der Rechtsphilosophie, oder?
Ja, wobei vorher tatsächlich noch die politische Philosophie erstmal drankommt.
Ach, siehst du.
Ja, war anders abgesprochen, aber ich habe mich entschlossen, das umzudrehen, weil sich tatsächlich die Rechtsphilosophie so ein kleines bisschen auf die politische Philosophie auch stützt. Und deswegen habe ich gesagt, dann drehe ich das um und fange mal mit der politischen Philosophie an, die im Übrigen auch als Staatsphilosophie bezeichnet wird. Und die befasst sich im Kern mit den Regeln der menschlichen Gemeinschaft und des Zusammenlebens und vor allem mit der Legitimation und den Formen staatlicher Herrschaft. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Idee der Gerechtigkeit. Und jede Art der politischen Philosophie baut auf einem bestimmten Menschenbild auf. Zum Beispiel, wenn wir das Menschenbild Aristoteles nehmen, dieses Bild kann man auch als Zoon Politikon bezeichnen, der hat nämlich gesagt, dass der Mensch grundsätzlich ein geselliges Wesen ist. Wohingegen viele Jahrhunderte später Thomas Hobbes gesagt hat, da gibt es diesen lateinischen Ausspruch homini lupus, der Mensch muss vor anderen Menschen geschützt werden, beziehungsweise der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, heißt das, glaube ich. Also, dass der Mensch die Bedrohung für andere Menschen ist. Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und je nachdem, welche Sichtweise einem jeweiligen Denker zugrunde liegt, sind natürlich die politisch-philosophischen Bilder auch andere. Wenn wir tatsächlich von der früheren Zeit, also so aus dem Mittelalterlichen kommt, mal die politische Philosophie betrachten, dann ist es so, dass im mittelalterlichen Naturrechtsdenken die gesellschaftliche Ordnung etwas Vorgegebenes ist. Ja, da wurde gesagt, ja, das ist von der Natur aus, ist das so eingerichtet, dass es welche gibt, die Macht haben und welche, die die Macht nicht haben. Erst in der Neuzeit entwickelte sich die Ansicht, dass Menschen alle gleich sind. Und das kann man eben halt auch sehen, wenn man durch die Zeit geht, an verschiedenen Philosophen. Also der von mir eben schon angesprochene Thomas Hobbes hat zum Beispiel gesagt, im Naturzustand gibt es keine Normen, nur die individuellen Interessen. Also von wegen, der Mensch ist ein geselliges Wesen oder so, das spielt da überhaupt gar keine Rolle. Es sind einfach lauter Individualisten mit ihrem eigenen Interesse. Und wenn ich mit dieser Prämisse mir jetzt natürlich ein politisches System überlege, was notwendig ist, dann sieht das vielleicht anders aus als bei John Locke. John Locke hat nämlich zum Beispiel gesagt, dass bereits im Naturzustand bestimmte angeborene und unveräußerliche Menschenrechte gelten, die auch im Staat Gültigkeit behalten müssen. Und wenn wir noch weiter in der Zeit voranschreiten, dann hat Rousseau gesagt, der Naturzustand ist ein verlorenes Paradies der Unschuld und der Staat sollte ein ähnlich authentisches Leben ermöglichen. Also ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Früher war es eben halt auch so, dass die Staatsführung und das Recht des Staates vom Regierenden abhängig sind. Und heute ist es so, dass die Staatsführung und das Recht eher von den Prozessen abhängig sind, wie sie dann eben zustande kommen.
Und also Autokratie versus Demokratie quasi.
Ja, mit allen möglichen Abstufungen, diese Monarchie, das kann ich ja auf alles mögliche übertragen. Das werden wir nämlich jetzt genau gleich schon sehen, wenn es um die Legitimation von Herrschaft geht. Erstmal ist es so, dass, das will ich noch erwähnen, bevor ich zur Legitimation komme, bei John Locke, hatte ich ja eben gesagt, bestimmte unveräußerliche Menschenrechte und so. Dort begann es im Übrigen auch, dass die sogenannte Gewaltenteilung, die ja für heute für uns in der Demokratie ganz selbstverständlich ist, dass die entdeckt wurde oder entwickelt wurde, und Montesquieu hat dann die heutige Form entworfen. Ja, also, und dann kommen wir jetzt...
Exekutive, Judikative, Legislative.
Ganz genau, oder? So ist es.
Also die ausführende Gewalt, die Polizei, die Judikative, die rechtsprechende Gewalt und die Legislative, die Politik quasi, die Politik.
Genau, das ist die gesetzgebende Gewalt.
Siehst du mal.
Genau. Und jetzt hatte ich eben schon gesagt, es gibt unterschiedliche Legitimationen von Herrschaft bzw. Souveränität. 3 Stück an der Zahl laut der politischen Philosophie. Zum einen die Tradition. Da sind wir dann im Bereich naturgegebene Bestimmung, von Gott eingesetzt, familiär weitererlebt, weiter vererbt, ne, in der Monarchie und so. Das hat tatsächlich einen Großteil der Menschheitsgeschichte die bestimmende Rolle gespielt, dieses Glauben an die Tradition. Und genau das ist es. Es setzt auch den Glauben der Bevölkerung voraus. Ja, solange die Bevölkerung glaubt, dass der König das Sagen hat, solange hat der König auch das Sagen, und solange wird dieser Titel auch weiter vererbt. Wenn die Bevölkerung irgendwann sagt, nö, dann funktioniert das halt nicht mehr.
Kleiner Exkurs aus dem Thema Führung jetzt hier rein. Führung funktioniert nur durch Akzeptanz, ne?
Ja, stimmt. Siehst du, haben wir auch gesprochen. Genau, so ist es. Ja, Tradition ist also die eine Möglichkeit der Legitimation von Herrschaft. Die zweite Möglichkeit ist Gewalt. Da wird mit dem Mittel der Angst geherrscht. Tyrannen, Diktatoren leben das vor, ist gleichzeitig auch die instabilste aller Herrschaftsformen. Und dann als dritte Herrschaftsform gibt's noch die Legitimation durch Zustimmung. Und das haben wir in der Demokratie. Und gegen Ende der politischen Philosophie will ich jetzt so ein bisschen die Brücke schlagen, so einen Übergang gestalten, auch in Richtung Rechtsphilosophie. Wir haben ja gehört, das Thema Gerechtigkeit spielt in der politischen Philosophie eine ganz große Rolle. Und da gibt es natürlich auch ein bekanntes Bild, eine bekannte fiktive Person, nämlich Justitia. Justitia hast du sicherlich ja auch schon mal gehört.
Das, ne? Girl mit der Rechtswaage quasi in der Hand, ne?
So, darauf will ich nämlich jetzt gleich zu sprechen kommen. Welche Symboliken denn diese Justitia, was ja die Göttin des Rechts und der Rechtsprechung ist, was diese Justitia für Insignien so mit sich trägt? Du hast jetzt gerade schon von der Waage gesprochen, da gibt es aber noch 2 andere. Weißt du die auch?
Nein.
Okay. Das eine ist ein Schwert. Das hält sie nämlich in der anderen Hand.
Ach, und die hat doch hier auch die Augen verbunden.
Richtig.
Ne?
Und das ist die Augenbinde. Und diese 3 Sachen, die Augenbinde, die Waage und das Schwert, sind ja an so einer Statue doch recht außergewöhnliche und auffällige Merkmale. Und die stehen natürlich für etwas. Weißt du, was die 3 Symbole bedeuten könnten?
Also vielleicht das Schwert im Sinne von Gerechtigkeitskampf quasi, dann die Waage eventuell, das Abwägen zwischen Recht und Unrecht und weiß ich nicht, die Binde vielleicht für Objektivität quasi.
Ja, ich sag mal so, du hast von 3 möglichen Punkten 1,5 erzielt. Also die Waage hast du goldrichtig benannt. Also fast auch wörtlich bei der Waage, das symbolisiert halt das sorgfältige Abwägen. Mhm. Ja, was ja natürlich vor Gericht auch passieren soll, gar keine Frage.
Das Schwert?
Das Schwert bedeutet, oder das Schwert heißt die Härte des Rechts. Also wenn das Recht angewendet werden muss, dann muss das auch mit der nötigen Härte angewendet werden. Dafür steht das Schwert. Und die Augenbinde steht für ohne Ansehen der Person. Also alle sind vor dem Gesetz gleich. Es werden keine Unterschiede gemacht. Okay. Dafür steht halt die Augenbinde.
Sollte man meinen.
Ja, Wie gesagt, es ist ja
auch... Mit Geld ist man auch immer noch was anderes. Das muss man in der Realität dazu sagen.
Wir werden bei der Rechtsphilosophie auf diesen Begriff gleich nochmal zurückkommen und das thematisieren. Zwei letzte Punkte noch zu der politischen Philosophie. Gerechtigkeit ist hier ein Triebfeder. Und was sehr interessant ist, in der politischen Philosophie wird halt gesagt, dass eine gerechte Gesellschaft nur dann entworfen werden kann, wenn die Entwerfer nicht vorher wissen, welchen Platz sie in der Gesellschaft einnehmen werden, weil nur so kann gewährleistet werden, dass auch der letzte Platz in der Gesellschaft immer noch lebenswert ist. Hm. Ja, weil wenn die Entwerfer einer Gesellschaftsform selber in der neuen Gesellschaftsform ganz oben stehen, dann ist ihnen ja auch völlig egal, was dahinter passiert. So, weißt du, wie ich meine?
Ja, das hat so ein bisschen, ich übertrage das mal in einen unternehmerischen Kontext. Der CEO bestimmt ja halt, wo es lang geht, das interessiert ihn am wenigsten, was die Mitarbeiter wollen. Ne? Hauptsache seine Ziele und sein Geld ist am Ende des Monats da.
Genau. Ungefähr. Ja, und abschließend, wie bei den anderen Abschnitten auch, möchte ich euch noch ein paar Namen nennen, die in der politischen Philosophie eine besonders große Rolle gespielt haben. Zum einen sind das mal wieder natürlich Platon und Aristoteles, aber dann auch sowohl klingende Namen wie Niccolo Machiavelli. Kurze Anmerkung, von dem Dude haben wir auch ein Buchtipp in unserem Insta-Profil. Dann haben wir Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Karl Marx, Hannah Arendt, Karl Popper und Michel Foucault. Das sind ein paar große Namen aus der politischen Philosophie. Ja, und dann mache ich direkt gleich weiter. Würde ich vorschlagen. Ja,
geh mal ins Recht, geh mal zu
mit
der Justiz.
Mit der Rechtsphilosophie ist auch nicht ganz so ausführlich, weil tatsächlich es eng verwandt ist mit der politischen Philosophie, trotzdem dennoch ein eigenes Fach ist und sich mit den zentralen Fragen beschäftigt, was ist Recht überhaupt und wann ist Recht gerecht? Das ist nämlich auch nicht so einfach zu sagen. Es geht also in diesem Fach nicht um eine einfache Beschreibung des Rechts, sondern es geht um die Gültigkeit des Rechts, den Geltungsbereich des Rechts, die Begründung des Rechts und sozusagen die Quellen. Wo kommt denn diese Auffassung überhaupt her, dass das Recht ist? Und es geht auch darum, dass das Recht immer in einem Spannungsverhältnis steht zur Idee der Gerechtigkeit und zur Idee der Moral. Ein wesentliches Merkmal des Rechts ist nämlich, und dann kann man das so ein bisschen nachvollziehen, ist nämlich der Zwang. Und in dem Moment, wo Zwang ins Spiel kommt, habe ich immer ein Problem mit Moral und Gerechtigkeit. Weil eigentlich ist es unmoralisch, einen Menschen dazu zu zwingen, etwas zu tun, was er oder sie nicht möchte. Hm. Wenn ich aber jetzt jemanden in den Knast sperren muss, der mit Sicherheit auch nicht in den Knast gesperrt werden will, handle ich unmoralisch, aber trotzdem gemäß des Rechts.
Ja, klar.
Okay. Und das ist natürlich so ein
die Legitimation steht einfach im Vordergrund, ne?
Ja, genau. Darum geht es. Man muss grundsätzlich auch unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Recht. Es gibt nämlich zum einen das sogenannte Naturrecht. Das wird in der Philosophie auch Physis genannt. Und dann gibt es das Recht in Gesetzform. Und das wird in der Philosophie auch Nomos genannt. Und in der Antike und im Mittelalter, das hatte ich vorhin auch schon mal angedeutet, da herrschte die Vorstellung, es gäbe ein Naturrecht. Von der Natur, von Gott ist das und das eben halt bestimmt, bla 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 bla. Und ein Wandel ist erst eingeleitet worden durch die griechische Sophistik. Was das genau ist, da gibt es die sogenannten Sophisten, das sind bestimmte Philosophen, die in einem bestimmten Zeitalter halt gelebt haben, in eine bestimmte Richtung gedacht haben. Da machen wir mal noch eine eigene Folge drüber, wenn die Serie richtig gestartet hat. Da steige ich jetzt
also nicht rein.
Na, wieso?
Sophisten. Sorry, es kam über mich gerade.
Sollst du denn Sophisten?
Sophisten, oh Junge, ey, holy. Oh. Okay, einmal tief durchatmen.
Genau, ich setze dann einfach mal weiter fort. Wir sind immer noch im alten Griechenland, die sich nicht gefistet haben in der Philosophie gegenseitig, auch wenn sie Sophisten heißen. Noah kriegt sich gar nicht mehr ein. Also ich versuche es trotzdem mal ernsthaft weiterzumachen hier. Und ja, zwar dieser Wandel oder die Initiation dieses Wandels kam dadurch, dass damals in der Zeit Griechenland ja auch angefangen hat, mit anderen Bereichen der Erde Handel zu treiben. Und dort wurde halt die Erfahrung gemacht, dass es andere Kulturen gibt, in der es ganz andere Staats- und Rechtsformen gibt, die teilweise total willkürlich gewirkt haben auf die alten Griechen. Und die haben sich dann natürlich Gedanken gemacht, okay, dann, wenn es unterschiedliche Arten des Rechts und unterschiedliche Staatsformen gibt, dann kann es ja nicht so etwas wie ein Naturrecht geben. Und ja, dieser Wandel hat sich dann bis in die Neuzeit hin vollzogen. In der Neuzeit sprechen wir jetzt vom Recht aus Vernunft und orientieren uns an den Bedürfnissen des Individuums. Und ja, im Laufe des 19. Jahrhunderts ist es auch so, dass die Idee des Naturrechts fast vollkommen verschwunden ist erstmal. Und dann die Erfahrung mit totalitären Regimes, in denen das Unrecht im Recht steht. Also wenn wir zum Beispiel ans Dritte Reich denken, da waren ja viele Dinge im Recht geregelt, von denen wir heute sagen, das ist ein absolutes Unrecht, dass das Dritte
Reich. Richtig.
Und das hat so ein bisschen zu einer Renaissance des Naturrechts dann geführt im 20. Jahrhundert. Und das wird zum Beispiel auch deutlich in den sogenannten unverhandelbaren Menschenrechten, wo man eben halt auch sagt, ne, von Natur aus ist die Würde des Menschen unantastbar als Beispiel. Gut, das ist jetzt in unserer Verfassung, aber das Leben und die Unversehrtheit des Menschen, bla bla bla, was eben halt in den allgemeinen Menschenrechten drinne steht, das wird heute wie ein Naturrecht angesehen. Und so kann man sagen, dass auch das Naturrecht von damals auf gewisse Art und Weise heute in der Rechtsphilosophie wieder eine Rolle spielt. Bekannte Rechtsphilosophen sind unter anderem Hugo Grotius, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Niklas Luhmann und Jürgen Habermas. Das zu dem zweiten Teil und zu der praktischen Philosophie. Das war jetzt wieder ein dickes Paket an Wissen und da gibt es deswegen jetzt auch ein dickes Paket an Musik.
Und wir sind wieder zurück mit der Late Machado Playlist Teil 2. Und in diesem Sinne frage ich dich, Tobi, what's going on?
What's going on? Hey, ladies and gentlemen, nothing's going on. Nein.
just boring. Just laying here and doing nothing. Just dying.
Genau. Nein, ich setze eine altbekannte Band, muss man fast schon sagen. Ich glaube, eins mit Sicherheit, aber ich glaube, eher zwei Lieder sind schon von dieser Band auch auf unserer Playlist, nämlich von der Band Volbeat, das Lied Becoming.
Geil. Ich setze von Chad Faker, den habe ich ja letzte Woche schon auf die Late Night Shadow Playlist
gesetzt,
mit dem Song Low. Und ein bisschen low fühle ich mich auch immer, wenn ich lernen muss. Da geht es nämlich darum, meinen Geist anzustrengen. Aha. Deswegen frage ich mich, ist das eigentlich auch eine Disziplin der neueren Philosophie?
Das ist eine sehr intelligente Frage, mein Lieber, auf die ich selbstverständlich gerne eingehen werde. Wir sind also jetzt bei den neuen Disziplinen und ja, tatsächlich die sogenannte Philosophie des Geistes oder wie es vollständig heißt, Philosophie des Geistes und des Bewusstseins hat sich im 20. Jahrhundert als eigene Disziplin der Philosophie herauskristallisiert. Und hier in diesem Fach der Philosophie wird die Frage gestellt nach der Erklärung des menschlichen Geistes und der Seinsweise, da haben wir wieder das Thema Sein, der Seinsweise mentaler Phänomene. Der Kern der Philosophie des Geistes ist das sogenannte Leib-Seele-Problem, was manchmal auch Körper- und Geistproblem genannt wird. Das besteht nämlich in der Frage, wie sich die mentalen Zustände oder aber auch der Geist, das Bewusstsein, das Psychische, die Seele, wie auch immer man das nennen möchte, zu den physischen Zuständen verhalten. Mit physischen Zuständen sind der Körper, das Gehirn, die Materie, der Leib, was auch immer man da einsetzen möchte, gemeint. Handelt es sich hierbei um zwei verschiedene Substanzen oder sind das Mentale und das Physische letztlich eins? Das ist das Körper-Geist oder das Leib-Seele-Problem. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich auch an der Philosophie wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht vorbeigehen. Und so ist es in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, hat es natürlich sehr viele Entdeckungen der Neurophysiologie gegeben. Und kein Philosoph zweifelt heute natürlich die Erkenntnisse der Neurologie an. Es gilt also heute mittlerweile die Grundannahme, dass das Wirkliche oder ja genau, das Wirkliche ist die körperliche und materielle Welt. Die mentalen Phänomene müssen in ihr begründet liegen. Also alles Mentale muss sich irgendwie aus der körperlichen, materiellen Welt ableiten lassen. Beziehungsweise nicht nur ableiten lassen, sondern alle mentalen Phänomene müssen mit den physischen Ereignissen identisch sein oder zumindest von ihnen verursacht werden. Daraus ergeben sich zentrale Fragen aus diesen Denkweisen, nämlich: Wie kommt die Identität einer Person zustande? Was ist Bewusstsein? Gibt es so etwas wie einen freien Willen? In welchem Verhältnis stehen Gehirn und Bewusstsein zueinander? Und trotz der ganzen Naturwissenschaftlichkeit gibt es nach wie vor in dieser Disziplin Philosophen, die die Eigenständigkeit des Geistes betonen und sagen, das ist etwas anderes als der Körper tatsächlich. Man spricht in dem Zusammenhang, wenn man sich gerade das subjektive Erleben anguckt, das Bewusstsein also, spricht man auch von der sogenannten Qualia. Qualia ist der subjektive Erlebnisgehalt eines mentalen Phänomens. Das wird Qualia genannt. Als Beispiel, um da auch den Unterschied deutlich zu machen zwischen Gegenständlichkeit und Erlebnis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Rot eines Sonnenuntergangs oder der Geschmack einer Orange oder das Gefühl von Freude.
Orange.
Ja, das Gefühl von Freude über ein gelungenes Geschenk. Das sind alles Empfindungen. Und das sind alles, da wird mir Noah zweifelsohne recht geben, das sind alles Nervenreize, die dort passieren, die diese Empfindung hervorrufen. Und gleichzeitig ist uns doch irgendwie auch bewusst, dass das Erlebnis dieser Empfindung doch noch irgendwie etwas anderes ist, was genau über diesen reinen Nervenreiz in irgendeiner Art und Weise hinausgeht. Also die, da geht es um die Ich-Empfindung sozusagen. Und von dieser Ich-Empfindung sind alle mentalen Prozesse geprägt.
Und quasi alles, was nach der Transduktion kommt, ne? Also du nimmst das über deine Sinnesreize wahr und dann verarbeitest du das und das wird ja durch Transduktion quasi verarbeitet und dann kommt ja die Interpretation, also auch wieder so ein bisschen Bottom-up, Top-Down-Geschichte hier, ne? Die mitspielt.
Ja, jetzt beschreibst du den Prozess der Signalreizverarbeitung oder?
Ja, nicht nur, also da kommt ja auch eine subjektive Bewertung dazu, ne? Also
ja, bei der Interpretation dann.
Genau, richtig.
Ja,
richtig.
Genau, und es geht letzten Endes darum, aufzuzeigen, dieses Spannungsfeld. Ne? Die Naturwissenschaft sagt uns, dass wir sozusagen eine Materie sind und dass Körper und Geist nicht voneinander getrennt sind, sondern dass das eins ist. Und gleichzeitig sagt unser eigenes Erleben uns, dass das anders ist. Also, dass dieselben Nervenreize bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Ich-Empfindungen auslösen. Und deswegen gibt es eben halt in der Philosophie lange auch einen Streit über dieses Leib-Seelen-Problem. Und da sind dann auch unterschiedliche Denkschulen, jetzt benutze ich den Begriff auch mal, unterschiedliche Denkschulen auch unterschiedlich an dieses Problem rangegangen. Zum Beispiel der Behaviorismus, der hat alles, was mit dem Mentalen zu tun hat, in der Betrachtung einfach ausgeklammert und hat gesagt, alles ist physisch, alles ist beobachtbar und der Geist ist eine Blackbox, die interessiert uns überhaupt gar nicht, können wir nicht wissen, was drin vorgeht, deswegen betrachten wir die überhaupt gar nicht. Das löst natürlich einige Probleme, klar, aber das schafft eine Menge neue Probleme, weil halt nicht alles zu erklären ist. Dann kam irgendwann die sogenannte Identitätstheorie. Die geht auf den australischen Philosophen J.J.C. Smart zurück. Auch ein sehr geiler Name. Und die hat eben die These aufgestellt, dass alle mentalen Zustände mit physischen Gehirnzuständen identisch sind. Das klang zunächst auch mal interessant, aber das hat dann zu einem neuen Problem geführt, nämlich zu der Frage, welcher mentale Zustand gehört denn zu welchem Gehirnzustand? Und außerdem ist inzwischen auch nachgewiesen worden, dass neuronale Reize nicht notwendigerweise mit den gleichen mentalen Reizen verbunden sind. Und damit war dann auch die Identitätstheorie an ihrer Grenze. Dann hat sich im Folge der sogenannte Funktionalismus entwickelt. Da gibt es den Namen Hilary Putnam, der dazu nennen ist, der im Funktionalismus ganz groß vertreten war. Und dieser Funktionalismus orientiert sich am Prinzip der Informatik. Und er sagt, Geist und Körper verhalten sich ungefähr so wie Software und Hardware. Und mentale Zustände haben keine kausale Rolle. Das ist ganz wichtig. Also Schmerz ist nicht einfach ein inneres Empfinden. Punkt, sondern Schmerzen registrieren eine schädigende Wirkung auf den Organismus von außen und der Organismus, der reagiert dann entsprechend darauf. Also ein schönes Beispiel ist so dieses typische Ding, die Hand auf die Herdplatte und dann ziehe ich sie wieder ganz schnell zurück. Ja, und so hat man sich dann versucht, diesen Bereichen Geist und Körper und dem Zusammenhang der Bereiche zu nähern. Und da gibt es aber auch ein interessantes Gedankenexperiment, wo der Funktionalismus mit konfrontiert wurde. Und zwar der amerikanische Philosoph John Searle, geboren 1932, der hat mit dem sogenannten chinesischen Zimmer den Funktionalismus so ein kleines bisschen ausgehebelt. Noah, möchtest du wissen, was das chinesische Zimmer ist in diesem Zusammenhang?
Möchte ich das wissen? Das ist ja die philosophische Frage.
Nein, in diesem Fall war das keine philosophische Frage, sondern eine rhetorische Frage.
Ja, dann natürlich. Ich möchte unbedingt wissen, was das philosophische Zimmer, das chinesische Zimmer ist.
Also, dann stell dir einen Menschen vor, der sich in einem geschlossenen Raum befindet. Ohne Fenster, ohne Türen. Es gibt nur einen einzigen schmalen Schlitz in einer Wand. Und durch diesen Schlitz bekommt dieser Mensch chinesische Schriftzeichen gereicht, die auf einem Blatt Papier stehen.
Okay.
So, dieser Mensch da drinnen spricht aber überhaupt gar kein Wort Chinesisch und kennt auch die Bedeutung der Zeichen nicht. Er schaut einfach nur in einer Tabelle nach, was diese Zeichen bedeuten und reicht dann anschließend ein anderes Schriftzeichen nach außen als Antwort sozusagen. Wenn jetzt ein Mensch außerhalb dieses Raumes steht, dann könnte er denken, ja Mensch, da sitzt jemand drinnen in diesem Raum, der Chinesisch spricht und der uns antwortet auf das, was da passiert.
Genau.
Genau. Aber wir wissen jetzt natürlich, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Also der Mensch, der da drinnen sitzt, hat eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von dem, was er da tut und versteht kein Chinesisch. Und das ist letzten Endes auch die Funktionsweise eines Computers. So, es gibt Input, es gibt ein Output und das, was dazwischen passiert, ist eigentlich völlig egal. Und deswegen kann man halt Geist und Körper nicht wie Software und Hardware betrachten, weil in unserer Betrachtung es immer darum geht, habe ich etwas verstanden, habe ich das verinnerlicht, mache ich in meinem Kopf damit irgendetwas. Bei allen mentalen Prozessen passiert ja tatsächlich etwas. So, und es ist eben nicht so, dass da nichts passiert. Und ich sozusagen in einer Tabelle meines Kopfes nachgucke, wo dann drinne steht, aha, dieser Reiz kommt jetzt von innen, der bedeutet das. Und das bedeutet jetzt, dass jetzt folgende Reaktion folgen muss. So, sondern es ist halt individuell. Und es gab natürlich auch noch weitere Denkschulen in der weiteren Folge, zum Beispiel den eliminativen Materialismus oder den Eigenschaftsdualismus oder den anomalen Monismus. Trotz aller Erkenntnisse und Argumentation ist allerdings die Frage nach dem Seinscharakter des Bewusstseins bisher nicht abschließend beantwortet. Also es herrscht damit immer noch Uneinigkeit. Wie ist denn das Bewusstsein jetzt, was ist das überhaupt?
Ja, das kann ja auch nicht unbedingt jeder sagen. So viel Forschung wurde da ja auch noch nicht so betrieben. Also es wurde schon sehr viel Forschung betrieben,
Das habe ich ja gerade aufgezeigt, in welchen Bereichen da Forschung betrieben ist. Aber es hat halt alles nicht zu wirklich irgendwas geführt. Was ich auch wieder auf eine Art und Weise faszinierend finde, weil das natürlich zeigt, wie einzigartig und kompliziert der Mensch so ist. Bekannte Vertreter dieser Problemfelder sind im Übrigen Gottfried Wilhelm Leibniz, Baruch de Spinoza und Hillary Putnam, um so ein paar sagen, Namen zu
Hillary
nennen.
Hillary Clinton, was?
Ja, genau. Und jetzt als nächstes, als vorletztes Thema im dritten Teil, Noah hat es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, da hat er schon mal den wissenschaftlich anmutenden Begriff der Anthropologie
genau.
in die Hände genommen oder in den Mund genommen vielmehr. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt's da ja auch ein Fach dazu.
Genau, richtig. Die philosophische Anthropologie. Das ist nämlich das Fachgebiet der Philosophie, was sich mit dem Wesen des Menschen beschäftigt. Also das ist die Menschenkunde, könnte man allgemeingültig sagen. Und diese Menschenkunde versucht, vom einzelnen Menschen zu abstrahieren und zielt auf Allgemeingültigkeit. Dabei ist eine Grundvoraussetzung, dass jedes Individuum an die jeweils zeitspezifischen, ortsspezifischen, aber auch kulturellen Daseinsbedingungen gebunden ist. Das darf nicht fehlen. Die Grundrichtung ist natürlich in dieser philosophischen Anthropologie davon bestimmt, dass der Mensch nach dem Mensch fragt. Also im Kern geht es hier um Selbstreflexion als Anliegen und Auftrag. Und das ist nur möglich durch eine gegebene Verbindung des Menschen durch die Innerperspektive des Subjekts, auch Introspektion, und die Außenperspektive des Beobachters, auch in einer gewissen Weise Reflexion. Der Mensch wird somit eigentlich in der Selbstbetrachtung zu einem Rätsel oder Problem und hinterfragt sich selbst und die eigene Existenz in betroffenen Annahmen, wofür dann eine Antwort entwickelt werden soll. Das ist ja immer so ein bisschen das Ziel dahinter. Diese Spannbreite des Handlungsfeldes ist sehr, sehr groß und berührt daher auch Fragen nach beispielsweise ethischem, richtigen und guten oder gutem Leben, nach dem Sinn des Lebens überhaupt, nach dem Stellenwert von Egoismus und Altruismus, nach dem Wesen von männlichem und weiblichem Geschlecht, nach sozialen Anpassungszwängen, also quasi normativen Zwang, und nach dem individuellen freien Willen, ob der wirklich existent ist. Um diese Fragen zu beantworten, werden natürlich auch andere philosophische Disziplinen wie die Metaphysik, die wir schon beschrieben haben, die Erkenntnistheorie, die Ethik, die Sprachphilosophie, also all das, was wir euch gerade eben schon so ein bisschen mit auf den Weg gegeben haben, benötigt. Und weiterführend werden auch andere Teildisziplinen genutzt. Aus diesem Grund entfaltet sich diese philosophische Anthropologie in sehr verschiedene Dimensionen, um ehrlich zu sein. Zum einen sind verschiedene Bezugswissenschaften im Spiel wie Psychologie, Ethnologie, Biologie, Soziologie und auch solche Dinge wie Technik- und Kulturwissenschaften. Und dadurch kreuzen sich unterschiedliche Denksätze und Richtungen. Das sind ja alles verschiedene Denkschulen quasi oder verschiedene Disziplinen, die alle verschiedene Handlungsfelder, Ziele, Perspektiven, Blickwinkel, Denkansätze haben. Und dementsprechend gibt es da Überkreuzungen, Überschneidungen, Schnittmengen und so weiter. Neben dieser philosophischen Anthropologie im engeren Sinn Lebensphilosophie, Phänomenologie, oh, ich kann das nicht. Ne?
Das ist aber ein schweres Wort.
Kulturphilosophie, Struktur, Strukturalismus, historischer Materialismus etc., das spielt eigentlich alles quasi mit in diese Denkansätze und Richtungen mit rein, oder beispielsweise wird das dann noch eher, naja, beschrieben auf theoretischen Konstruktebenen. Das führt natürlich dazu, dass diese philosophische Anthropologie als Disziplin im Vorhinein einer Dauerkritik aus verschiedenen Richtungen, entsteht, beziehungsweise die zieht sie auf sich, nämlich die Existenzphilosophie, die kritische Theorie, ich kann nicht mehr reden, hör mal, die sprachanalytische Philosophie, Poststrukturalismus, Systemtheorie, all das sind quasi Möglichkeiten, um systematische Argumente irgendwie bestreiten zu können, beziehungsweise darlegen zu können, warum der Mensch so ist, wie er ist und wie er handelt, was er tut und so weiter und so fort. Da gehört es auch zu dieser Disziplin, dass sie ihre Eigengeschichte so ein bisschen als Disziplingeschichte reflektiert und aufschreibt. Also was ist hier passiert, wie sind wir dazu gekommen und was hat damit reingespielt an verschiedenen Disziplinen, dass das jetzt quasi auch so gekommen ist. Also, naja, konstruktive Kritik könnte man hier auch einfach anmerken. Und im Kern versucht sie dann zu rekonstruieren, was so diese Problemgeschichte philosophisch relevant macht und welche begrifflichen Unterscheidungen entstanden sind über die Zeit hinweg. Genau, also sie rekonstruiert eigentlich, um genau zu sein, Menschenbilder, implizite Anthropologien, also Menschenkunden der Epochen, aber auch der verschiedenen Kulturen, könnte man im Kern sagen. So viel erstmal dazu. Auch ein ziemlich schwieriges Fach, wie ich gefunden habe in der Recherche, weil das halt sehr viel Outcome produziert hat. Ich meine, der Mensch, das hast du gerade eben schon näher gebracht, ist halt sehr vielfältig. Mhm. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Ansatzpunkte, wie Menschen gehandelt haben, historisch gesehen, wie sie sich selber wahrgenommen haben. Also damals beispielsweise in der Antike gab es ja immer so dieses Konstrukt von, es gab eine Gottheit, die irgendwie die Erde steuert. Irgendwann kamen wir dann darauf, dass wir uns selber steuern, dass wir Kulturen und Systeme formieren. Und all das sind ja quasi verschiedene Denkansätze, die sich über aus der Antike heraus bis heute hin entwickelt haben. Dementsprechend ist es auch wichtig für dieses Fach, sich immer kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen, wie ist das denn jetzt eigentlich? Genau, so viel ja, erstmal dazu.
Wie ist das denn jetzt eigentlich, frage ich mich auch manchmal, wenn ich so Anleitungen für Spiele zum Beispiel lese oder Handlungsanweisungen, Gebrauchsanweisungen. Da stelle ich mir auch manchmal die Frage, wie ist es denn? Und ich habe so den Eindruck, dass es auch ein Fach der Philosophie gibt, was sich mit Gebrauchsanweisungen und Spielanleitungen und so beschäftigt.
Ja, oder genau. Sehe ich das falsch? Herzlich willkommen bei Hasbro auf jeden Fall. Sie sind in der Kundenhotline gelandet. Nein, also da würde ich mich erstmal fragen, was mit deiner Rationalität gerade nicht ganz stimmt. Erstmal wollen wir uns ein bisschen mit der Rationalität beschäftigen. Dann können wir auf Handlungsbedarf und Spieltheorie eingehen. Rationalität beschreibt ja eigentlich vernunftgeleitetes Denken und Handeln und ist so ein Theoriegebiet in der praktischen Philosophie. Hier geht's vordergründig um die Konzeption einer strukturellen Rationalität quasi. Wir wollen ja immer alles in Strukturen und Mustern haben. Ziel dieser Konzeption, dieser strukturellen Rationalität ist es daher, einige der Aporien nennt man das, also eine Unmöglichkeit, eine philosophische Frage zu lösen, da Widersprüche vorhanden sind, die in der Sache selbst oder in der zu ihrer Klärung gebrauchten Begriffe liegen, der orthodoxen Rationalitätstheorie zu überwinden. Also es geht da einfach eine Überwindung. Puh, muss einmal kurz atmen und einen Schluck trinken.
Oder? Ja, Prost, sag ich mal.
Leckere Apfelschorle. So, in der praktischen Philosophie können drei große Camps unterschieden werden, die sich weitergehend von sich abgrenzen und Inputs aus den anderen Camps nur teilweise wahrnehmen. Dieses erste Camp bilden die Vertreter des Rational Choice Paradigmas. Sie versuchen im Kern, das Paradigma für die Sozialwissenschaften fruchtbar zu machen. Leitbild ist hier zum Beispiel der Homo Oeconomicus, den wir ja schon aus einer Folge quasi über Wirtschaft so ein bisschen kennen. Das zweite Camp beschreibt Theoretiker, die Bedeutung von Rollen und Regeln in den Sozialwissenschaften betonen. Extremes Beispiel ist hier tatsächlich die Systemtheorie nach Luhmann. Und das dritte Camp bilden die radikalen Rationalitätsskeptiker, nicht zu verwechseln mit Querdenkern, die nicht lediglich die durchgehende empirische Evidenz dieser Rationalitätstheorie bestreiten, sondern vielmehr den Rationalitätsbegriff als solches in Frage stellen. Das ist eigentlich so ein Ansatz der Postmoderne, könnte man sagen. So, der Anspruch ist es nun, in der Konzeption einer strukturellen Rationalität eine strikte Differenzierung dieser Lager zu überwinden und eine teilweise Integration wichtiger Elemente zu leisten. Mhm. Einerseits soll der formale Rahmen des Rational Choice Paradigma so bestehen bleiben. Andererseits gilt es, die Bedeutung von Regeln und Rollen in der lebensweltlichen Praxis anzuerkennen. So viel erstmal dazu. Rationalität etwas sehr Kompliziertes. So.
Ja.
Ja, so. Jetzt
für manche Menschen, du sprachst so eine Gruppe ja auch an, zu kompliziert.
Meinst du jetzt die Querdenker?
Ja.
Ja, okay. Worum die ging es ja gar nicht. Es ging ja nur darum, quasi diesen Rationalitätsbegriff irgendwie ein bisschen in Frage zu stellen und zu beleuchten, zu reflektieren, kritisch zu hinterfragen.
Und ich
also glaub, auch konstruktivistisch daran zu gehen.
Ich sage ja einfach nur, dass ich der Meinung bin, dass Rationalität für manche Menschen zu kompliziert ist.
Ja, das ist wahr. So, da können wir uns doch drauf einigen. So, aber die philosophische Handlungstheorie, die beschäftigt sich mit Problemen, die sich im Zusammenhang mit dem Handeln, natürlich insbesondere mit menschlichem Handeln, ergeben. Konkret befasst sie sich hier mit den Handlungstheorien, also mit dem Gründen von Handlungen und Ursachen, dem Verhältnis zwischen Ereignissen und Handlungen, mit Intention und intentionalen Handlungen, mit der logischen Form von Handlungssätzen, den sogenannten Basishandlungen, und mit der Suche nach einem Ordnungsprinzip menschlicher Handlungsarten. Dabei steht die Beziehung eigentlich der handelnden Subjekte bzw. Individuum im Zentrum. Also wie funktioniert Interaktion, könnten wir das runterbrechen. So viel erstmal dazu. Fand ich auch jetzt nicht so spannend, um ehrlich zu sein, meiner Recherche, weil es ist sehr trocken. Also genauso wie Rationalitätstheorie. Ihr merkt das halt, manchmal gibt es in der Philosophie so Themen, die sind sehr, sehr interessant, und dann gibt es wiederum Themen, die sind halt sautrocken.
Das Ding ist ja halt, dass wir uns in dieser Sendung ja auch mit den Fächern der universitären Psychologie, Philosophie beschäftigen, so. Und das ganze Universitäre ist ja per se erstmal abstrakter organisiert, weil so Trennung zwischen Fächern gibt es ja bei dem einzelnen Philosophen. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, der im alten Griechenland auf dem Stein sitzt und über irgendwas nachdenkt. Da sagt er ja nicht, oh, darüber darf ich aber jetzt nicht nachdenken, weil das ein ganz anderes Fach ist. Ich muss in meinem Fach bleiben. So ist ja die Realität, so ist ja die Welt nicht.
Und nicht wirklich.
Letzten Endes wollen wir uns ja in dieser Philosophie-Serie in der Folge auch nicht durch alle diese ganzen Fächer ganz intensiv durchkämmen, sondern wir stellen euch jetzt einmal die Fächer vor, damit ihr es gehört habt, was es für Fächer gibt und womit die sich beschäftigen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Geschichte der Philosophie, und dann nehmen wir uns halt ganz gezielt einzelne Abschnitte vor und gucken uns einfach ohne Betrachtung eines Faches oder so an, um welche Themen ging es denn da so, womit haben die sich auseinandergesetzt und was waren so die Gedankenströmungen. Das ist ja so die Idee. Und deswegen müssen wir jetzt
in dieser Spiel Sendung. Ein bisschen Spiel und Spaß muss
genau.
Auch mit dabei sein.
Genau. Und in dieser Sendung müssen wir jetzt einfach mal kurz die abstrakte Grundlage legen. So nenne ich das jetzt mal. Und genau.
Deswegen genau. Aber wir kommen jetzt erstmal zu was Schönerem, nämlich der Spieltheorie. Das ist so
Spielen, ja.
Genau. Die kennen wir tatsächlich auch in der Psychologie ganz gut. Das ist so eine mathematische Methode, die das rationale Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen darstellt, in denen der Erfolg des Einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln, sondern auch von den Interaktionen oder Aktionen des anderen abhängt. Ein Beispiel, das kennt ihr vermutlich alle, ist das Gefangenendilemma. Zwei Gefangene werden beschuldigt, ein gemeinsames Verbrechen begangen zu haben. Die beiden werden einzeln verhört und können daher nicht miteinander reden. Leugnen beide das Verbrechen, gibt es eine niedrige Strafe, da die Straftat nicht nachgewiesen werden kann. Logisch. Gestehen beide, bekommen beide eine hohe Strafe, aber, weil sie ja gestanden haben, nicht die Höchststrafe. Gesteht aber nur einer, wird derjenige Kronzeuge und geht straffrei raus, während der andere überführt wird und die Höchststrafe erhält. So, das Dilemma der Sache ist nun, dass sich jeder Gefangene entscheiden muss. Entweder wird geleugnet oder es wird gestanden. Also, der andere wird verraten, ohne die Entscheidung des anderen Gefangenen zu kennen. Das letztlich verhängte Strafmaß richtet sich allerdings danach, wie die beiden Gefangenen zusammengenommen ausgesagt haben, und hängt damit nicht nur von der eigenen Entscheidung, sondern auch, Plot-Twist, von der Entscheidung des anderen Gefangenen ab. Ja. Jawohl. Das ist eigentlich die Spieltheorie im praktischen Sinne. Da gibt es auch noch ganz verschiedene Dilemmata, die durchgespielt werden. Aber so im Kern geht es halt wirklich immer nur um die Abhängigkeiten zwischen zwei Akteuren.
Genau, das ist ja auch so dieses klassische, ich glaube, darüber haben wir auch in irgendeiner Sendung schon mal gesprochen, dieses klassische Spiel mit dem Geld. Ich muss dem anderen ein Angebot machen, wie viel Geld ich abgebe. Und wenn er es annimmt, passiert das so. Wenn er ablehnt, kriegt keiner von uns etwas. Das ist kommt ja oder hängt ja auch mit dieser Spieltheorie zusammen.
Richtig. So, jetzt von Spiel und Spaß in die Mystik rein.
Ja, richtig, genau. Letztes Fach, was wir euch heute vorstellen, die philosophische Mystik. Magic. Nein, obwohl es ein bisschen in die Richtung geht. Nee, ich will das gar nicht lächerlich machen. Tatsächlich ist es ja so, dass früher die Menschen natürlich viel mystischer, viel religiöser unterwegs waren als heute und daher natürlich auch in allen Wissenschaften zu bestimmten Zeiten sich dann mystische Erklärungen fanden. Und so ist es dann vielleicht auch wenig überraschend, dass es ein Fach gibt, was philosophische Mystik heißt. Und erstaunlicherweise ist das auch eins der jüngeren Fächer. Als eigenständiges Fach gibt's das gar nicht so lange. Und die philosophische Mystik, die hält daran fest, dass es ewige, unveränderliche und universal gültige Wahrheiten bezüglich der Wirklichkeit und des Menschen zu erkennen gibt. Sie betont, wie alle mystische Strömungen auch in anderen Bereichen, erstens den Vorrang des gegenwärtigen Hier- und Jetzt-Daseins, was tatsächlich in der Psychologie auch so ein bisschen Anlehnung hat an zum Beispiel das Konzept der Achtsamkeit oder sowas. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Dann, und den zweiten Punkt unterstütze ich sehr, ich bin mal gespannt, wie du dazu stehst, Noah, betont die philosophische Mystik die Wichtigkeit der zweckfreien Kontemplation. Und da bin ich ein sehr großer Unterstützer von. Das unterstütze ich auch. Jetzt bin ich mal gespannt, was Noah gleich dazu sagt, der auf jeden Fall, als ich das gesagt habe, schon mal ganz groß die Augen aufgerissen hat und vermutlich gerade erst mal nachschaut, was Kontemplation denn jetzt genau
bedeutet. Konzentriert beschauliches Nachdenken und geistiges sich Versenken in etwas. Ja, das hat so ein bisschen was von Meditation, finde ich.
Zweckfreie Kontemplation, man könnte es in Neudeutsch auch Chillen nennen, zum Beispiel. Ja, wobei geil. Tatsächlich zweckfreie Kontemplation eigentlich ein viel schönerer Begriff ist als chillen, ne? Vielleicht kann ich mir
Hey Tobi, wollen wir nächste Woche zweckfrei kontemplantieren?
Ja, ich weiß gar nicht, was kontemplieren, das Verb ist. Ja, genau, egal. Wie auch immer, die Würde der Schöpfung wird auch noch betont und die zentrale Bedeutung des Eingebettetseins der individuellen Existenz in das Ganze des Weltgefüges. Also ihr seht, dass das viele Dinge sind, die in ganz unterschiedlichem spirituellem Kontext eine Rolle spielen. Ja, ob das jetzt bei der Meditation, beim Yoga ist, bei irgendwelchen Entspannungsübungen, bei irgendwelchen religiösen Praktiken oder, da spielt das überhaupt eine ganz, ganz große Rolle. Und die zentralen Themen der philosophischen Mystik sind zum Beispiel die Erfahrung der Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung.
Also quasi das Raum und Zeit um sich herum vergessen.
Nee, sondern hier geht's tatsächlich, das ist ein Konzept, was auf Karl Jaspers zurückgeht und verwandt ist auch mit erkenntnistheoretischen Ansätzen. Und da geht's darum, dass zwischen einem Erkenntnisgegenstand, also zwischen einem Objekt, was beobachtet wird, und dem Erkennenden, also dem Subjekt oder dem Beobachter, eine unaufhebbare Differenz besteht. Und diese Erfahrung zu machen, dieser Differenz, dass ich nicht das bin, was ich beobachte, selbst wenn ich mich selbst beobachte im Übrigen. Ne? Also wenn ich in den Spiegel schaue, dann ist das, was zurückschaut, bin nicht ich. Das ist nur mein Spiegelbild, genau genommen sogar noch mein spiegelverkehrt dargestelltes Spiegelbild, was ein Grund ist, warum wir uns oftmals so seltsam fühlen, wenn wir uns selber auf Fotos sehen und finden, dass wir dann komisch aussehen. Und das ist, um diese Art der Erfahrung geht es bei der Subjekt-Objekt-Spaltung. Dann gibt es ein zweites zentrales Thema, das im Lateinischen gerne Coincidentia Oppositorum genannt wird, nämlich der Zusammenfall aller Gegensätze in Gott. Ein weiteres Thema im Lateinischen Unio Mystica ist die mögliche Einheit des Menschen mit dem sogenannten Allganzen und zu guter Letzt die Scintilla Anime, nämlich die Spur des Göttlichen im menschlichen Wesen. Das sind alles so Themen, mit denen sich die philosophische Mystik beschäftigt und es gibt einige westliche Philosophen auch, in denen sich mystische Elemente wiederfinden. Da will ich euch auch ein paar nennen und Wundert euch nicht über den ersten Namen, den gibt es tatsächlich wirklich. Der erste Name ist nämlich Meister Eckhart, ein großer Philosoph tatsächlich. Dann,
ja, die Russen. Genau.
Dann Gottfried Wilhelm Leibniz mal wieder, Blaise Pascal, Baruch de Spinoza, Martin Heidegger, Ken Wilber und es gibt noch ein paar andere mehr. In der außereuropäischen, besonders in der östlichen Philosophie spielt die Mystik traditionell eine viel größere Rolle als in der westlichen Philosophie. Typischerweise überwindet sie nicht nur die Grenze der Philosophie, sondern auch der Religion. Zum Beispiel kann man das sehen im Zen, im Yoga, im Sufismus, in der Kabbala und auch in der christlichen Mystik. Da werden eben halt die Grenzen der Philosophie und der Religionen überschritten im Bereich der philosophischen Mystik. Und damit haben wir euch alle Fächer der universitären Philosophie, so heißt es
genau, richtig,
vorgestellt. In aller Kürze, nur dass ihr einige Begriffe mal gehört habt und dass es ein bisschen einordnen könnt. Und
Vorlesungslänge hier gerade.
Vorlesungslänge, ne? Genau. Und damit wollten wir also sozusagen die Frage beantworten, die auch in unserem Folgentitel drinne steckt, die keine Duologie ankündigt, sondern eine neue Serie, nämlich Philosophie, was ist das? Das haben wir hier jetzt erstmal mit beantwortet. Nächste Woche werden wir auf die Frage eingehen, Philosophie, wann ist das? Und werden uns die geschichtlichen Zusammenhänge ein bisschen mehr angucken. Und danach stürzen wir uns dann auf einzelne philosophische Themen und Denkschulen, unabhängig von irgendwelchen komplizierten Fachorganisationen oder sonst was.
Ganz genau. Deswegen freut euch drauf, wenn es ein bisschen Storytelling-mäßiger zugeht.
Genau.
Ihr werdet eine schöne Simsala-Grimm-Reise mit uns in die Philosophie machen, könnte man bildlich sprechen. Genau.
Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich auch in dieser Woche für euer Zuhören. Und
thank you very much.
Wir hoffen, dass das ein vernünftiger Auftakt zu unserer Philosophie-Reihe war und dafür sorgt, dass ihr sagt, oh, okay, alles klar, kompliziertes, großes Fach, klingt interessant, will ich mehr drüber wissen, dann bleibt dran. Ich meine, bleibt sowieso dran bei unserem Podcast, das ist ja vollkommen klar. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Bis dahin.
Ich sag auf Lateinisch, vale, vale, was tschüss heißt. Bis dahin, ade.